Hier ist wieder eure Anja vom Jagdfieber-Podcast. In der letzten Folge ging es ja um den Feldhasen und das möchte ich sehr gerne ergänzen mit Infos über den Alpenschneehasen und das Wildkaninchen. Also lausche auf, bequem gemacht für Jagdschule to go. Bis gleich! Den Alpenschneehasen mal ein bisschen genauer anschauen. Auch er gehört zur Ordnung der Hasentiere. Die Unterordnung ist die Hasenartige und die Familie sind die Hasen. Wenn wir uns jetzt mal den Feldhasen und den Alpenschneehasen nebeneinander vorstellen, dann können wir sehen, dass im Vergleich zum Feldhasen der Alpenschneehase schwächer und gedrungener wirkt und auch seine Löffel sind kürzer. Er ist für den Winter sehr gut angepasst, indem zum Beispiel die Hinterpfoten stark behaart sind und er kann sie zu den sogenannten Schneetellern spreizen. Er kommt auf eine Gesamtlänge von 50 bis 60 cm, die Blumenlänge sind 9 bis 13 und die Löffellänge 5 bis 6 cm. Lebendgewicht ist ungefähr 2 bis 4 Kilogramm. Die ganzen Körperteile und auch die Weidmannssprache ist wie beim Hasen selber auch. Das Haarkleid ist im Sommer an der Oberseite graubraun, aber die Unterseite ist weiterhin weiß. Im Winterbalg ist er komplett weiß. Auch seine Plume ist einfarbig weiß und seine Löffel haben die schwarzen Löffelspitzen wie eben auch beim Feldhasen. Er hat die gleichen Feinde wie der Feldhase, aber zusätzlich wird er auch noch vom Kolkraben und dem Steinadler bedroht. Die Rammelzeit ist von März bis Juni und die Tragzeit ist ungefähr von 45 bis 53 Tagen. Zweimal jährlich kann die Häsin setzen und es kommen ungefähr 2 bis 4 Junge auf die Welt. Und auch die Junghasen sind behaart und sehend. Es sind sogar Kreuzungen zwischen dem Feld- und dem Alpenschneehasen möglich, aber die Ergebnisse sind dann leider unfruchtbar, meistens zumindest. Bei uns kommt der Alpenschneehase, wie der Name schon sagt, auch nur noch im Hochgebirge den Alpen vor. Ab einer Höhe von 1200 Metern aufwärts kann man ihn dann antreffen. Im Winter kommt er durchaus in tiefere Lagen, also da kann man schon Glück haben auf einer Höhe von 600 Metern. Wenn es sehr stark schneit, also wir eine hohe Schneelage haben und starker Schneefall ist, dann lässt sich der Schneehase einfach zuschneien und scharrt sich dann Gänge und Höhlen im Schnee. Also das finde ich total beachtlich, wie die Natur sich da wieder hilft. Ne? Also man fragt sich ja sonst, wie schafft das da so ein Hase überhaupt in diesem unwirtlichen Klima, in dieser rauen Umgebung zu überleben. Das wusste ich auch noch nicht, dass der sich dann quasi Gänge und Höhlen im Schnee macht. Ja, seine Nahrung ist ähnlich dem des Feldhasen, aber er hat einen höheren Anteil an holzigen Substanzen. Ja, das wäre erstmal das Wichtigste, was man zum Alpenschneehasen wissen sollte. Und auch das Wildkaninchen gehört zu den Hasenartigen und der Familie der Hasen. Also das ist bei allen gleich. Das Wildkaninchen ist unser kleinster hasenartiger Vertreter und man bezeichnet es durchaus als die Stammform aller unserer bekannten Hauskaninchen. Es kommt auf eine Körperlänge von 35 bis 45 cm. Die Blumenlänge ist ungefähr 7 cm. Die Löffel sind bei 6 bis 7 cm. Und das Lebendgewicht schwankt ungefähr von 1,5 bis 2,5 Kilo bei guten Bedingungen. Es kann aber auch mal sein, das bringt halt bloß 2 Kilo auf die Waage, wie das immer so ist. Auch hier ist die Weidmannssprache und die Benennung der Körperteile alles wieder wie beim Feldhasen. Die Sinnesorgane sind auch hier wieder ausgezeichnet. Die Wildkaninchen verfügen über ein sehr schnelles Reaktionsvermögen und besonders gut können sie ihren Gehörsinn und den Gesichtssinn einsetzen. Also vor allem das optische Erkennen ist bei ihnen sehr gut ausgebildet. Wenn wir uns jetzt mal den Feldhasen und das Kaninchen anschauen, da können wir natürlich auch einige Unterscheidungsmerkmale finden. Ganz deutliches Unterscheidungsmerkmal zeigt der Schädelknochen. Beim Feldhasen ist die Rachenöffnung rundlich breit, während es beim Kaninchen länglich schmal gestaltet ist. Und wenn man jetzt mal von der Größe absieht, dann unterscheiden sich die beiden Arten durch ganz besondere Merkmale. Also das Haarkleid in der Normalfärbung ist beim Feldhasen auf der Oberseite rostgelb bis graubraunrot und beim Kaninchen ist die Oberseite braungrau. Die Unterseite ist beim Feldhasen weiß und beim Kaninchen grauweiß. Die Unterwolle beim Feldhasen ist ebenso weiß und beim Kaninchen ist sie grau. Zu den markanten Merkmalen gehören, dass die Löffel beim Feldhasen lang mit schwarzen Spitzen sind und beim Kaninchen sind sie kurz und abgerundet und braun. Die Hinterläufe beim Feldhasen ermöglichen lange Sprünge, wohingegen beim Kaninchen die Hinterläufe weniger länger als die Vorderläufe sind und sie zeigen beim Flüchten ihre weiße Blume. Tja, wo kommt das Wildkaninchen denn überhaupt her? Ganz ursprünglich stammt es aus dem westlichen Mittelmeerraum, also Spanien, Nordafrika, und seine Urheimat ist eigentlich Asien. Bei uns wurde es im Mittelalter, also ungefähr im 13. Jahrhundert, eingebürgert. Und durch die Einbürgerung und auch die Massenvermehrung in Ländern wie Australien und Neuseeland kam es natürlich durchaus auch zu schwerwiegenden, sowohl ökologischen als auch wirtschaftlichen Schäden. Heute dürfen Kaninchen bei uns auch nicht mehr ausgesetzt werden. Das ist bei uns in Sachsen auch eine Prüfungsfrage, ob Kaninchen ausgesetzt werden dürfen. Das ist dann in dem Fall zu verneinen. Das Kaninchen selber bevorzugt als Biotop, also als Lebensraum, trockene und sandige Böden und Gelände, wo es Hecken, Feldgehölze, Waldränder gibt oder auch Bahndämme, Deiche oder Dünen. In der Nähe von unseren Siedlungen finden wir die Kaninchen oft in Grünanlagen, Industriegeländen, auch auf Friedhöfen, Parks, ja, eigentlich überall, wenn man so will, und Standorte mit einer Seehöhe bis 300 Meter über Null werden in der Regel bevorzugt. Die Kaninchen sind in der Regel dämmerungs- und nachtaktiv. Tagsüber halten sie sich je nachdem, wie die Wetterlage ist, im Bau oder auch in einer oberirdischen Sasse auf, die in einer guten Deckung ist. Sie sind sehr gesellig und leben in Kolonien und in diesen Kolonien jedoch herrscht eine strenge Rangordnung. Bei den Rammlern dominiert ein alter Rammler und bei den Häsinnen eine erfahrene Häsin. Die Kaninchen gehören auch zu den Kulturfolgern. Natürlich gibt es auch, wie bei allen anderen Tieren, Krankheiten, die natürlich die Kaninchen durchaus stark dezimieren. Das sind die Myxomatose, das ist eine Viruserkrankung, und die RHD, die doch sehr gefährlich für unsere Kaninchen sein können. Die Kaninchen graben sich in lockere Sandböden ganz eigene Baue und diese Schutz- und Schlafbaue sind dann in der Regel auch das Zentrum ihrer Kolonie. Was natürlich auch, wenn dort eine große Kolonie irgendwo ist, das heißt, also wir haben in Gänsefüßchen eine massenhafte Verbreitung, dann haben wir natürlich auch eine übermäßige Bauanlage, sodass es tatsächlich bei Dämmen auch bis zur Aushöhlung kommt, die dann einen Dammbruch zur Folge haben kann. Die Baue selber können locker 2 bis 3 Meter tief sein und gliedern sich dann in die Bereiche Kessel, Hauptröhre, eine oft verdeckte Fluchtröhre und dann werden auch noch Blindröhren und Gänge mit bis zu über 40 Meter Länge gegraben. Ganz bevorzugt graben die Kaninchen an sonnigen Hügeln, Böschungen und Dämmen. Ihr Lebensraum lässt sich in 3 Gebiete eingliedern, das Revier selber als das Zentrum, dann den Aktionsraum und einen erweiterten Aktionsraum. Im Revier liegt, wie schon eben erwähnt, der Kaninchenbau. In dem erweiterten Aktionsraum finden sich dann die Esungsplätze und auch der Setzbau. Ungefähr 500 Meter entfernt sich maximal ein Kaninchen von seinem Bau. Und der Wohnbau wird im Gegensatz zum Setzbau dann auch nicht ausgepolstert. Auch die Wildkaninchen verfügen über verschiedene Lautäußerungen. Also so kennen wir zum Beispiel das Murren, das ist ein Kontaktlaut, und das Klagen, das Pfeifen bei Gefahr. Was auch noch eine, ja, also im Prinzip die klopfen mit den Hinterläufen und machen damit auf Gefahren aufmerksam. Das machen hauptsächlich erstmal die Altkaninchen. Bei der Esung sind sie nicht sehr spezialisiert. Also sie ernähren sich von Kräutern, Blättern, Gras, alles was es so an Nutzpflanzen gibt in der Landwirtschaft, Gemüse und Rüben. Und sie können natürlich an Gehölzen, insbesondere bei Jungpflanzen und Büschen, auch einige Wildschäden verursachen. Diese äußern sich dann meistens in Form von Schälschäden durch das Abnagen von Rinde. Das hatten wir jetzt im Winter leider wieder an einigen Apfelbäumen. Und das ist genau das, dass bei Schnee nämlich auch oberhalb der normalen Reichweite das Kaninchen dann eben einen Schaden machen kann. Der durch die Kaninchen verursachte Wildschaden ist durchaus ersatzpflichtig. Dazu gibt es dann entsprechend gesetzliche Regelungen. Kommen wir zu den Feinden. Nahezu alle Beutegreifer, Rabenvögel, der Iltis und alle seine Verwandten sind durchaus spezialisierte Kaninchenjäger. Und wir als Menschen nutzen bei der Baujagd das Frettchen. Die Losung des Kaninchens sieht so ähnlich aus wie die vom Hasen. Es wird halt bevorzugt in Losungshaufen abgesetzt, die durchaus auch als Markierung genutzt werden. Die Kaninchen rammeln von Februar bis Oktober und beim Rammler können wir sogar ein Imponierverhalten beobachten. Das heißt, der Rammler überspringt die Häsin und bespritzt sie mit Harn. Und bei ausgeglichenem Geschlechterverhältnis, da leben die Wildkaninchen sogar paarweise. Es gibt wie immer auch eine Ausnahme, das ist in dem Fall der dominierende Rammler, der paart sich mit allen anderen Mitgliedern der Kolonie. Ab einem Alter von 6 bis 8 Monaten sind die Wildkaninchen dann schon geschlechtsreif und die Tragzeit dauert von 28 bis 31 Tagen. Und wie beim Hasen gibt es auch hier die Superfütation. Es werden 3 bis 5 Mal ungefähr 5 bis 9 Junge gesetzt, manchmal sogar 6 Mal. Im Gegensatz zu den Hasen sind die Jungen vom Kaninchen nackt und blind und zählen zu den Nesthockern. Die Jungtiere sind dann nach 5 bis 7 Monaten schon wieder geschlechtsreif. Der Wohnbau dient den Kaninchen sowohl als Schlafstätte als auch als Schutzstätte und die Jungen werden im Setzbau in die Setzröhren gesetzt. Die werden dann wieder mit Gras und Bauchwolle von der Häsin ausgepolstert und wenn die Kaninchen den Bau verlassen, dann wird das Ganze durch das Abdecken mit Erde auch getarnt. Kreuzungen zwischen dem Wildkaninchen und dem Feldhasen sind nicht möglich. Also nochmal zur kurzen Erinnerung, mit dem Alpenschneehasen kann sich der Feldhase paaren. Meist sind die Nachkommen dann unfruchtbar, aber zwischen Wildkaninchen und Feldhasen geht das leider nicht. Ja, und damit ist der kurze Ausflug zu den Kaninchen und Hasen auch schon wieder beendet. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen, damit du in der Prüfung genug Wissen hast. Und wenn dir wieder mal so ein kleiner Vierbeiner vor den Füßen oder Augen umherhoppelt, kannst du in Zukunft hoffentlich sehr gut anhand der Löffelform entscheiden, ist es ein Kaninchen oder ist es ein Hase. Tja, in diesem Sinne, Weidmanns Heil und bis zum nächsten Mal. Damit du keine Folge mehr verpassen kannst. Und wenn du dich noch viel mehr einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem Blog jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach. Entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Anchor oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut@gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch einen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, wenn du Jagdschüler bist, viel Spaß beim Lernen, lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horido, bis zum nächsten Mal, deine Anja.